Ja, herzlich willkommen, liebe Hundemenschen, zurück zu einer neuen Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir mal eine etwas speziellere Folge. Ich bin heute alleine, beziehungsweise nicht ganz alleine, denn ich habe die liebe Nadine Alshut heute hier. Nadine und ich, wir kennen uns, boah, ich würde sagen, bestimmt schon seit über 12 Jahren, kommt, glaube ich, hin. Und ja, konnte ihren Werdegang daher ziemlich nah so ein bisschen auch miterleben. Und ich denke, man kann sagen, Nadine ist Hundesportlerin mit Leib und Seele. Sie führt ihre Hunde national und international in der höchsten Stufe im Agility, war mehrfach an der Weltmeisterschaft im Agility vertreten. Ja, arbeitet als Trainerin, gibt Seminare, hat Online-Kurse. Also ich glaube, man kann sagen, da existiert schon so ein gewisser kynologischer Hintergrund. Und deswegen ist es ganz besonders interessant, einmal heute von ihr zu hören, denn sie hat etwas sehr Unpopuläres gemacht, was man in dieser Szene, nenne ich es jetzt mal, eigentlich nicht unbedingt macht, nämlich einen Wurf Mischlinge gezüchtet. Und das soll heute auch das Thema unserer Folge sein. Jetzt habe ich schon ganz viel geredet, würde aber gerne Nadine erstmal selber zu Wort kommen lassen. Hallo Nadine, schön, dass du da bist und heute Rede und Antwort stehst.
Ja, hallo Jana, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch wenn ich natürlich ein bisschen Angst habe, dass ich euren schönen Podcast ein bisschen, naja, mit einem blöden Beigeschmack irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen, wohin die Reise geht.
Genau, ich glaube, da brauchst du keine Angst haben. Wir sagen ja immer so ein bisschen mal Fühler ausstrecken und einfach mal den Horizont erweitern, ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und ja, gerade deshalb wollen wir heute einfach mal dieses Thema auch aufmachen und einfach mal so generell ein bisschen darüber sprechen. Und ja, magst du vielleicht noch ein paar Worte zu dir sagen oder meinst du, ich habe das schon ausreichend dargestellt?
Ja, ich denke, zum größten Teil hast du das schon gut dargestellt. Also wir kennen uns wirklich schon super lange. Ich denke, so viel gibt es eigentlich auch nichts mehr zu sagen, außer dass ich auch mit einem Mischling angefangen habe, wie es halt häufig der Fall ist. Also ist jetzt nicht mein erster Hund, der halt ein Mischling ist, und bin dann halt natürlich irgendwie auch zu den Rassehunden gekommen durch den Sport, da ich halt relativ früh Kontakt mit Agility hatte. Hatte ich auch lange erstmal gar nichts mit Mischlingen irgendwie mehr am Hut. Also deswegen ist das jetzt eigentlich auch ja relativ frisch wieder bei mir, dass ich mir über all diese Themen halt viele Gedanken mache. Bin selber gespannt, wie sich das jetzt alles entwickeln wird. Also
Magst du
Sport.
unseren Hörern mal kurz erzählen, was du aktuell für Hunde hast, damit man sich überhaupt mal ein Bild machen kann? Gerade für die Leute, die vielleicht jetzt im Agility so gar nicht unterwegs sind.
Okay, ja, kein Problem. Also ich habe momentan Border Collies und Shelties. Und ich würde mal sagen, das sind so die Rassen, die man halt im Agility sieht und die man halt auch führt, wenn man, ich sag jetzt mal, auf professioneller Ebene unterwegs ist. Also gerade im Large- und Intermediate-Bereich, also das sind die Größenklassen, sind eigentlich die Border Collies größtenteils am Start, und im Small- und Medium-Bereich hat man halt relativ sehr, also wirklich sehr viele Shelties, wobei da auch noch andere Rassen relativ populär sind. Aber Shelties sind schon, ja, so auch das Nonplusultra, würde ich sagen.
Und würdest du sagen, dass Mischlinge im Agility generell zumindest wenn wir jetzt mal Deutschland angucken, eher nicht so ja, was heißt nicht in den höheren Klassen? Also es ist schon so, dass man Mischlinge auch auf Turnieren sieht, aber dass die meisten Leute, die dann doch etwas professioneller Agility machen, dann eigentlich auch aufgrund ja anderer Faktoren dann doch eher zum Rassehund greifen würden. Kann man das so
Auf
sagen?
jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt tatsächlich niemanden in meinem Umkreis. Also ich müsste jetzt wirklich hart überlegen. Also in meinem Freundeskreis hat jetzt eigentlich, was niemand, also es hat eigentlich keiner ein Mischling. Es sind eigentlich wirklich eben die Rassen, die ich schon genannt habe, die man hat. Dann gibt es halt wirklich ganz wenige Ausnahmen, die bewusst einen Mischling haben. Klar, Leute, die ins Agility finden, die haben dann häufig mal einen Mischling, weil damit fängt ja oftmals überhaupt die Hundereise erstmal an. Aber jeder, der ein bisschen engagierter mit Agility läuft, wird früher oder später einer der Rassen nehmen, weil man natürlich auch die Hoffnung hat, dass man das bekommt, wofür die Rasse halt steht. Also das ist sicherlich der Hauptgrund, wieso man halt auf Rassehunde geht. Im Agility ist es ja zum Glück nicht so, dass, wenn man jetzt, ich sag mal, oben mitlaufen möchte, dass man unbedingt einen Rassehund braucht. Bei anderen Sportarten sieht das, denke ich, auf jeden Fall anders aus. Also sei es bei den Windhunden oder ich weiß gar nicht, ob das beim EGP, also beim Schutzhundesport, auch so ist, wenn man da in den höheren Klassen unterwegs ist. Aber im Agility ist es tatsächlich so, dass man eigentlich alles mit einem Mischling laufen kann, bis eben die FCI-Weltmeisterschaft. Also die Agility-Weltmeisterschaft, von der man halt so redet, wenn man über die WM redet. Aber es gibt mittlerweile auch aufgrund der Popularität des Agilities so viele, ich sage jetzt auch mal, Dissidenzvereine oder Dissidenzverbände, die ähnliche Weltmeisterschaften anbieten. Zum Beispiel die World Agility Open ist sehr populär und da juckt es niemanden. Also es ist egal, was man da für einen Hund hat. Da zählt der Hund und nicht die Rasse. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Thema, was eben in den nächsten Jahren sich ein bisschen verändern wird. Man wird wieder mehr über den Hund reden und weniger über die Rasse, weil schlussendlich, ja, was ist denn eine Rasse überhaupt, wenn man das jetzt mal so
Ja,
benennt?
ja. Ja, eine gute Grundsatzfrage, die sicherlich noch einige Folgen wahrscheinlich in unserem Podcast füllen könnte. Aber dass wir ja auch privat das ein oder andere Mal schon philosophiert haben. Okay, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück. Das heißt, du hast jetzt eigentlich eine lange Historie erstmal so mit Border Collies und Shelties gehabt, also mit Rassehunden. Und wie ist denn überhaupt die Idee entstanden zu züchten? Also war das was, was dich jetzt schon in der Vergangenheit lange beschäftigt hat, oder war das jetzt eher was Spontanes und waren da die Gedanken von Anfang an schon so, dass es jetzt eher ein Mischlingswurf wird? Wir sprechen gleich auch noch etwas genauer darüber, aber vielleicht kannst du uns da mal so deine Gedanken ein bisschen mitnehmen.
Ja, also wie gesagt, ich hatte meinen ersten Hund bekommen, da war ich 12 Jahre alt, das war eben der Mischling, da habe ich noch gar nicht über Hundezucht irgendwie nachgedacht. Und ein paar Jahre später habe ich mir dann halt einen Sheltie angeschafft, da war ich auch noch minderjährig. Die Züchterin, die hat damals schon gesagt, wo ich meinen ersten Sheltie her hatte, Nadine, du wirst irgendwann mal züchten, weil ich halt da schon einfach so ein riesiges Interesse daran hatte, zum Thema Züchten, Welpenaufzucht, und es hat mich einfach irgendwie auch halt extrem interessiert. Aber ja, irgendwie ist es dann auch nie dazu gekommen, auch die Umstände, auch die Hunde, die ich hatte, die sind auch die Rüden, die sind eigentlich nie in die Zucht gegangen. Also der eine Sheltie, der ist ja relativ jung gestorben, aufgrund eines Unfalls. Dann hatte ich ja einen Sheltie gehabt, der wurde auch nicht angekürt, damals, als ich noch in der Schweiz gelebt habe, weil er ja zu klein war und er hatte einen zu kurzen Hals. Also da hat es auch schon mal nicht geklappt. Das wäre dann aber auch nur also den hätte ich eigentlich auch nur zur Zucht zugelassen für einen bestimmten Wurf, weil der halt auch, das ist ja auch ein Thema, was ihr schon mal hattet, der hatte halt eine Linie mit einem Popular Sire, wo irgendwann gab es halt nur noch diesen Rüden. In jeder Ahntafel war halt dieser Rüde drin. Und deswegen war auch das Interesse nicht so groß an dem Hund, obwohl ich ihn eigentlich wirklich super fand. Naja, und die Farbe hat dann für einen Sheltie auch nicht so ganz gestimmt. Das war dann auch noch ein anderes Thema. Der war ja selbe. Und selbe Shelties, wissen wir ja, laufen ja nicht so gut im Agility.
Kleine Anmerkung hier, das ist jetzt natürlich ironisch gemeint und
Genau,
wir
das
meinen
ist
es nicht
absolut
ernst,
ironisch
bevor
gemeint.
wir dazu wieder Nachfragen bekommen, weil wir ja viel über Farben machen. Also da bitte keine Sorgen machen. Ist eher so ein Insider, ja.
Ja, nein, und eben, das hat auch nicht geklappt. Ja, den Sheltie-Rüden, den ich danach hatte, der war auch nicht für die Zucht geeignet. Der hatte auch aufgrund einer Fehlfarbe kam der nicht in die Zucht und aufgrund Stehorn. Und dann habe ich mir den Border Collie, also meinen ersten Border Collie, angeschafft, einen Rüden aus England. Und das war dann auch tatsächlich der erste Hund, der dann in die Zucht ging. Ja, dann hat man natürlich da schon seine Erfahrung gesammelt als Deckrüdenbesitzerin, positiv wie negativ. Und ich habe dann eine Hündin, also eine Tochter von ihm behalten. Und da stand relativ früh für mich fest, dass dieser Hund auch nicht in die Zucht gehört, weil die einfach bestimmte Wesenszüge hatte, die mir nicht gefallen haben. Aber das größte Problem war einfach, dass sie hormonell so viele Schwierigkeiten hatte, dass sie, ich habe sie dann halt aufgrund dessen halt kastrieren lassen. Ich habe mir das halt 3 Jahre angeschaut, aber das, also ja, das weiß ich nicht. Konnte ich irgendwie dann, also es war irgendwie nicht für mich so ertragbar. Und den Schritt der Kastration bereue ich nicht, aber dann kann man natürlich auch nicht mehr züchten. Und ja, dann hatte ich noch mal eine Border Collie-Hündin. Das ist dann eben auch die Mutter von dem Mischlingswurf jetzt. Und ja, das ist ein bisschen schwieriges Thema. Also kurz weg, bin absolut überzeugt von dem Hund. Der Hund ist auch wirklich, also, aber der hat einfach einen papierlichen Background von den Clubs her, der es mir schlussendlich nicht zugelassen hat, mit dem Hund zu züchten. Wobei ich aber auch sagen muss, ich persönlich kaufe mir Hunde für mich und für den Sport und nicht für die Zucht. Also für mich steht immer das Zusammenleben mit dem Hund im Vordergrund als zur Zucht. Und deswegen fand ich es jetzt auch noch nie so schlimm, dass es nicht geklappt hat. Aber aufgrund der Hündin, die ich jetzt eben hatte, die nicht offiziell, sage ich mal, als Rassehund in die Zucht gehen konnte, bin ich halt den Weg des Mischlingswurfs gegangen, wobei das, ich sage jetzt mal, es hat eigentlich nichts mit Trott zu tun, was mir einige vorgeworfen haben, sondern ich habe, man muss sagen, also eben, wenn ich jetzt im Bereich vom Agility spreche, also im Large- und Intermediate-Bereich habe ich ja schon erwähnt, da sind halt Border Collies quasi das Nonplusultra, sage ich mal. Und für mich sind das auch wirklich, wie soll man sagen, so, das klingt böse, aber so für mich die besten Hunde. Für viele ist es der Albtraum, aber ich glaube, wenn man mit so Agility-Sportlern redet, dann ist ein Border Collie einfach, ich weiß nicht, ich finde, das sind super Hunde. Auch super Familienhunde. Ich kann nichts Negatives sagen. Und im Small-Medium-Bereich hatte man natürlich den Sheltie, aber Sheltie sind auch nicht so ganz einfache. Also es ist keine Rasse, wo man weiß, was man bekommt, sage ich mal. Größemäßig und charaktermäßig. Und da hat mich halt immer interessiert, was gibt es da noch so für Ausweichrassen? Dann gibt es zum Beispiel den Berger, also Berger der Pyrenäen, dann gibt es den Moody, dann gibt es natürlich jegliche Terrier-Rassen, wobei ich absolut keinen Terrier haben möchte. Dann gibt es den Mini-Aussie, der ist ja jetzt auch FCI anerkannt, aber die Streuung in der Rasse ist auch immens, sei es im Größenbereich oder halt auch im Charakterbereich. Also, und da bleibt dann irgendwie nicht mehr so viel übrig. Pudel natürlich. Da ist auch das Aussehen einfach, ich sage jetzt mal, nicht so meins. Ich habe auch keinen Bock, den Hund da immer zu scheren. Also das ist einfach der Grund. Und ich mag halt schon auch Hütehunde. Wobei Hütehunde natürlich ein großes Thema haben zwischen Genie und Wahnsinn. Und das hat man bei Border Collies, aber halt auch bei Shelties. Also das ist so ein bisschen das Thema. Und dann gibt es eben noch die Papillons. Die sieht man auch immer wieder mal mit Agility, aber die haben natürlich eine relativ kleine Größe. Aber der Charakter ist schon eigentlich das, was man für einen Arbeitshund halt eigentlich braucht. Nur ist halt oft die Größe ein Thema. Ja, das dazu.
Und
Zum Thema
daraus.
Rasse und Rassehund, also zur Zucht, wie gesagt, ja, schwierig das jetzt zu erklären, aber das
Ja.
Hintergründe, warum ich keinen, also warum ich bisher keine Rassehunde gezüchtet habe und wie eben dieser Mischlingshof entstanden ist. Ja.
Also aus diesen Gedanken heraus war dann für dich die Idee eigentlich ganz attraktiv, dann diesen Rassemix zu machen. Wir haben bis heute, also bis heute, bis jetzt auch noch gar nicht aufgelöst, um was für
Nee.
einen Rassemix es sich überhaupt handelt. Das können wir jetzt vielleicht auch mal auflösen. Du hast nämlich
Genau.
einen Border mal Papillon-Wurf gemacht. Und das war jetzt ja aber auch, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Das war jetzt auch nicht so, dass du morgens aufgewacht bist und gesagt hast, ah ja, das ist es, das machst du jetzt, sondern du hast diese, ich nenne es jetzt mal diese Mischung ja schon anderweitig schon länger mal beobachtet. Also du kannst ja schon Hunde, die aus so einer Kreuzung entstanden sind. Und das war ja schon länger immer mal so ein bisschen, ich sag mal, im Hinterkopf, oder?
Genau, also diejenigen, die mich kennen, wie du oder halt auch viele aus dem Agility. Also nachdem ich mir ja also meine letzte Border Collie Hündin Peak, eben die Mutter von dem Mischlingswurf, habe ich auch wieder einen Kleinhund gewollt nach den Shelties und war kurz und dran, mir eben einen sogenannten Border Pup, so nennt man halt, also so nennen die Liebhaber, sage ich jetzt mal, diese Mischung, eben Border Pup wegen Border Collie und Papillon. Ich wollte unbedingt einen haben, aber das gibt's hier halt nicht wirklich. Also in England und in Amerika und Kanada werden die halt schon wirklich seit, sagen wir mal so, seit circa 6 bis 10 Jahren gezüchtet, wobei die Wartelisten da halt auch einfach immens sind, weil die Nachfrage ist so hoch, um halt, ich sag jetzt mal, den Markt halt zu füllen. Also das hat halt nicht funktioniert. Also die Wartelisten waren immens. Und das andere Thema ist natürlich ganz klar die Regel zur Einfuhr nach Deutschland. Kennen wir ja alle, ne? Welpen ab 15 Wochen. Und ich persönlich habe jetzt schon ältere Hunde übernommen und ich wollte auf keinen Fall einen Welpen zu mir nehmen, der halt 15 Wochen alt ist. Weil ich finde einfach, ja, gerade wenn man so einen Sport macht, Die 7 Wochen Differenz, also von der 8. bis zur 15. Woche, die ist einfach so wichtig. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt dann doch wieder ein Sheltie zu nehmen. Und ja, habe gedacht, ja, irgendwann dann mal. Ja, irgendwann dann mal. Aber es hat mich nie so ganz losgelassen. Und als dann eben das Thema mit den Papieren mit der Border Collie Hündin war und dieses Hin und Her, dann habe ich gedacht, so, mach es. Mach, warum nicht? Und dieses Warum nicht, das hat einen ganz bestimmten Grund. Und der hat sich ja dann auch bewahrheitet. Es ist einfach
Der Shitstorm.
schwierig. Ja, es ist einfach schwierig.
Vielleicht können wir noch mal einen kleinen Exkurs machen. Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle passt, aber warum oder was glaubst du, woran liegt das, dass Mischlingswürfe bei uns so krass verschrien sind? Also ich meine, klar, auf der einen Seite gibt es natürlich, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, diese klassischen Hinterhofvermehrer von Frau Müller mit ihrem Labrador, die den Nachbarsschäferhund mal drüber rutschen lässt, weil sie es so schön findet, wenn die Kinder mal sehen, wie der Hund Welpen kriegt, wo nichts untersucht ist, wo es also einfach nur mal gemacht wird, weil man es halt so macht. Das hat natürlich jetzt irgendwie keinen richtigen Mehrwert. Aber warum, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wie komme ich wieder zurück? Also, das ist halt die eine Seite der Medaille. Dann, klar, gibt es diese ganzen Designer-Dogs, gebrauchshunde Kreuzungen. Wo würdest du denn deine Mischung einordnen? Also, wie würdest du das beschreiben, wenn du jetzt sagst, okay, was war das Ziel dieser Mischung?
Also ich denke, man kann sie relativ gut in eine Gebrauchskreuzung unterbringen. Also ich brauche einen Hund für einen Zweck. Ja, das ist jetzt nun mal nicht wie früher ganz romantisch, der Jäger, der seinen Jagdhund braucht oder der Schäfer, der seinen Hütehund braucht, weil die Welt hat sich nun mal einfach verändert. Also das ist ja eben das nächste Thema. Wenn man heute sagt, man möchte gern einen Hund für den Sport, dann wird ja meistens aufgeschrieben, oh, Sportgerätbesitzer, der arme Hund, der wird nur den ganzen Tag durch den Parcours gescheucht. Also ich glaube, das ist natürlich, da kann man auch nochmal einen Podcast drüber machen. Das ist ein Thema. Also wenn, aber es ist ganz einfach. Ich möchte gern einen Hund für einen bestimmten Gebrauch haben. Und das bedeutet ja jetzt nicht, dass der Hund ein schlechtes Leben bei mir hat. Ich würde jetzt mal behaupten, dass unter guten Hundesportlern die Hunde weitaus ein besseres Leben haben. Also will ich mir jetzt nicht anmuten, aber ich sag mal, doch ein gutes Leben haben, anstatt vielleicht ein Hund, der angeschafft worden ist, der halt keinen Zweck erfüllt. Also wie gesagt, es ist ein ganz, ganz sensibles Thema, weil man möchte ja auch keinen Menschen irgendwie dazu Unrecht tun. Aber wie gesagt, ich glaube, ich stehe dazu. Also ich finde, ein Hund braucht einfach eine Aufgabe.
Ja, und die hat er ja bei dir. Und wer dich jetzt etwas genauer kennt, weiß ja auch, dass deine Hunde wirklich, ja, das klingt immer so blöd, aber ja, wirklich tolles Leben haben. Das heißt, mit optimaler Versorgung, egal ob das jetzt Ernährung, tierärztliche Versorgung, Physiotherapie, Ausbildung, das volle Programm. Ich muss das jetzt einfach nochmal an der Stelle so sagen, wovon. Da darf man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist sicherlich auch nicht bei allen Sportlern so.
Nee.
Aber das kann man, denke ich, schon mal so sagen. Okay, dann haben wir jetzt so ein bisschen die Motivation hinter dem Wurf, den du ja gemacht hast, so ein bisschen mal rausgearbeitet. Das heißt, du wolltest auf jeden Fall den Wurf eigentlich für dich machen, weil du wolltest selber was draus behalten. Und du hattest schon eine klare Vorstellung, welche Arbeitseigenschaften du haben wolltest. Und vor allem war jetzt der Papillon wegen der Größe auch sehr interessant wahrscheinlich, ne?
Genau, das ist das quasi. Also
Ja.
es ist ja jetzt nichts von mir erfunden. Wie gesagt, ich verfolge ja seit, also ich würde es mal sagen, seit 6 Jahren sehr intensiv diese Mischung. Habe mit vielen Züchtern, ich nenne sie trotzdem Züchter, auch wenn es natürlich Mischlingszüchter sind, viel Kontakt gehabt. Habe mich erkundigt über Größen, über Linien und halt auch, habe mich auch mit Papillon-Züchtern auch unterhalten und bin auch wirklich so froh, dass nicht alle so in einer Schublade denken und ich da mir halt auch Informationen herholen konnte. Und genau, also der Papillon ganz einfach, in erster Linie natürlich wegen der Größe. Die Mischung hat sich relativ bewährt, gerade in der F1-Generation. Ich weiß nicht, möchtest du das noch, gleich noch erklären, was das genau bedeutet?
Ja.
Also sprich, wenn man jetzt zwei, also wirklich zwei Rassen nimmt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, oder ich komplett entfremdete Linien vielleicht auch, aber nehmen wir mal einfach jetzt einfach halber zwei Rassen. Und die Hunde haben gezeigt, dass sie in der F1-Generation einen ersten, also wirklich einen einheitlichen Phänotyp haben und die Größe sich so zwischen 33 und 40 Zentimeter einpendelt. Und das ist ja quasi die Größe, die eben den Small-Medium-Bereich im Agility abdeckt. Und was noch ein großes Thema für mich war, und ganz viele Leute haben mich auch gefragt, ja, warum hast du denn nicht Shelty mal Border Collie gemacht? Und also ich kenne ganz, ganz viele Shelty Border Collie Mischlinge und die natürlich alle per Ups auf die Welt gekommen sind. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, vielleicht für später. Die Hunde, ich muss ganz ehrlich sagen, haben mir absolut nicht gefallen. Also das ist irgendwie, die Mischung passt in meinen Augen nicht. Oft sind die zu groß, dann hat man quasi einen Shelty in der Größe eines Border Collies, aber eben mit dem charakterlichen oder mit dem arbeitlichen Eigenschaften eines Shelties. Und das ist halt, ich sag mal, ja, möchte man jetzt ungern. Also dann wenn man im Large-Intermediate-Bereich bleiben möchte, dann bleibt man auch beim Border Collie. Und ja, und dann auch wieder der Phänotyp, also das Aussehen, hat mir auch einfach nicht gefallen. Die sind dann halt oft auch sehr splitterig, also wenig Knochenstärke. Dann haben die auch oft eine super lange Nase. Ich mag das einfach nicht. Aber mir hat einfach...
Ich halt.
Ja, also rein vom Phänotypen nicht gefallen. Und was auch ganz wichtig ist, eben der Charakter. Dann hat man wieder diese Hütehundesuppe mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und gerade auch Shelties eben können ja wirklich manchmal nicht so einfach sein in Sachen, in Arbeitswillen, Arbeitseigenschaften und auch Thema Sensibilität. Und das in Kombi mit dem Border Collie bringt einem eigentlich keinen Mehrwert. Und deswegen ist der Puppy Order halt auch schlauer, weil das sind oft super kernige kleine Hunde mit einem, also sie sind einfach wesensstark. Und die haben halt gar nicht diese typischen Hütehund-Probleme, weil sie natürlich keine Hütehunde sind. Und das, finde ich, merkt man auch jetzt an meinen Welpen. Also das ist wirklich interessant.
Okay, dann würde ich gerne noch mal einmal von dir hören. Du hast ja jetzt, oder wie schwierig war das, einen passenden Rüden dann für deine Hündin zu finden? Weil ich sag mal so, es ist ja jetzt natürlich auch nicht so easy, dass man jetzt halt zu irgendwem gehen kann und sagen kann, ja, du, pass mal auf, ich habe hier meine Border Collie-Hündin und ich hätte jetzt gerne deinen Rüden. Das ist ja auch schon etwas schwierig. Und worauf wir vielleicht noch mal kurz eingehen können, ist halt auch das Thema Gesundheit. Also welche Faktoren da vor allem ja mit im Fokus standen.
Auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich, also ich denke, wir fangen mal mit Thema Gesundheit an, weil das hat natürlich im höchsten Stellenwert. Also für mich, dadurch, dass ich ja schon den Deckrüden hatte, also Cinna, mein Border Collie-Rüde, und ich immer jemand war, der super interessiert an Gesundheitsergebnissen ist. Und ich möchte auch einfach wissen, was mein Hund vererbt. Ich kann nicht alles wissen, aber das, was man testen kann, teste ich. Jeder neue Test, der rauskommt, der wird gemacht. Auch wenn sich im Nachhinein vielleicht zeigt, dass der eben doch nicht ganz aufgeht. Zum Beispiel beim Border Collie war der Glaukom-Test da, ich sage jetzt mal, nicht so ganz ja, zielführend. Aber einfach, man möchte ja auch der Wissenschaftler irgendwie helfen. Und ich finde, das liegt in jeder Verantwortung eines Züchters oder Deckrüdenbesitzers, dass man alles Mögliche dafür tut, eben die Rasse oder die Hunde in dieser Hinsicht einfach schon mal zu unterstützen. Also das ist das A und O. Und ich kenne mich natürlich bei den Puppyhörsen nicht super aus, weil ich hatte nie so wirklich die Berührungspunkte, also ja nie einen eigenen. Also habe ich mich natürlich mit Züchtern unterhalten und halt auch mit Besitzern. Aber auch da stellte sich heraus, ja, so ganz sind da viele Züchter auch nicht so die Tester, auch die Papillon-Züchter. Und es gibt beim Papillon ein Thema, ich weiß leider nicht, wie das auf Deutsch heißt, also ich kenne leider nur die Abkürzung, aber vielleicht kannst du mir da helfen. Das ist diese CDDY-IVDD, das ist diese...
schon eine Dystrophie.
Ja, genau. Ja. Na, das ist ja das, was die Hunde je nachdem klein macht. Und das ist halt beim Papillon ein Riesenthema, aber kaum einer testet darauf. Mhm. Und da entstehen dann eben diese Hunde, die super lang sind mit den kurzen Beinen. Und in der Mischung mit einem Border Collie kann das natürlich schon nach hinten losgehen. Aber wenn die Papillon-Züchter ja nicht mal gewillt sind, darauf zu züchten, zu testen, dann hat man natürlich auch nicht so die Ahnung, was man da für Hunde nehmen kann. Und naja, auf jeden Fall, mir war es halt wichtig, was hat denn meine Hündin? Und egal, ob meine Hunde in die Zucht gehen oder nicht, ich lasse meine Hunde komplett durchröntgen und durchtesten. Schon allein als Feedback für den Züchter von meinen Hunden, damit er weiß, was hat er denn da auch produziert und natürlich auch aus Eigeninteresse. Also auch Hunde, die nicht in der Zucht sind, die sind immer durchgetestet worden, weil ich das halt auch für wichtig finde. Auch von Eltern, die genetisch frei sind, weil jedes Labor kann sich ja mal irren. Und wenn man sich immer nur darauf verlässt, um vielleicht mal ein bisschen Kohle zu sparen, dann hat man halt irgendwann mal das Problem, dass vielleicht mal ein Test falsch war und man hat einfach mit Hunden gezüchtet, wo halt falsche Ergebnisse waren. Deswegen möchte ich zu meiner Beruhigung einfach die Hunde durchgetestet haben. Und bei der Border Collie Hündin, ich wusste, dass sie Trägerin von einer Krankheit ist, die sich EOAD nennt. Also das bedeutet, der Hund kann unter Umständen, wenn er befallen ist, im frühen Alter taub werden. Und also sie war Trägerin davon. Ich wusste aber, das ist ein Border Collie Ding. Also ist es eigentlich, ich sage jetzt mal, egal, wie der Papi aussieht, weil der Papi wird das nicht tragen. Andererseits hat natürlich die Border Collie Hündin nicht die typischen Probleme, die eben ein Papillon hat. Also wusste ich eigentlich, da kann per se jetzt erstmal nichts passieren, was natürlich blöd klingt. Aber es ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt Gendefekte herbeiführt, die halt wirklich problematisch sind, ist halt natürlich um ein Vielfaches geringer, als wenn ich dieselbe Rasse nehme, die dieselben Defekte hat. Aber um darauf hin, also ich habe natürlich auch meine Welpen getestet. Bei mir war es wichtig, ich möchte das nicht den neuen Besitzern überlassen, sondern ich möchte es machen, ich will es gemacht haben und habe alle drei auch genetisch testen lassen. Und dabei ist herausgekommen, dass sie natürlich auch entsprechend, also mein Rüde, den ich behalten habe, der hat eben auch EOAD, also er ist auch Träger davon, weil sie es ja zu 50% eben weitervererbt. Und da denken halt auch ganz viele nicht dran. Also ich sage jetzt nicht, Mischlinge sind gesünder. Das stimmt natürlich nicht, aber in der ersten F1-Generation, dann eben vielleicht doch, weil da kann halt weniger passieren. Oder
Ja,
wie siehst du das?
nee, sehe ich genauso. Vor allem, das ist ja auch immer so ein bisschen, ja, dieser Irrglaube, den man natürlich auch so ein bisschen aufsitzen kann. Man hat natürlich durch die Mischung halt in der Regel, wenn man jetzt Rassen hat, die eben nicht die gleichen Defekte tragen, natürlich erstmal eine, in Anführungsstrichen, ja, alles in fetten Anführungsstrichen, etwas gesündere F1-Generation. Aber würde man natürlich jetzt anfangen, mit der F1-Generation weitere Generationen zu produzieren und auch auf die Ursprungsrassen wieder zurückzukommen, dann wird es natürlich wieder, ich sage nicht, dass man es nicht machen kann, aber dann wird es natürlich auch wieder problematischer, weil man dann natürlich ja auch wieder eher, ich sag mal, Defekte doppeln kann.
Die Border Collie-Probleme und die Papillon-Probleme in der nächsten
Ja, genau,
F2-Generation.
dann hat man dann nicht nur Border Collie oder Papillon, dann hat man halt beides, genau.
Und
Das ist dann auch ziemlich blöd.
das ist so. Und ich kenne auch ganz viele, die eben die Border Pups züchten, auch in der zweiten oder in der dritten Generation. Und die Hunde sind nicht getestet. Und das finde ich einfach, ja, nicht
Ja,
gut. Also, ne, das ist ja das nächste Thema.
was
Ich
ich noch mal ganz kurz sagen
ja.
möchte, ist, dass du da auf jeden Fall schon ja auch so eine kleine Vorreiter, also was heißt Vorreiterrolle? Ganz viele machen das mittlerweile, aber viele eben auch nicht. Und das wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass deine Hunde ja weit über das Maß aus getestet sind, was sie rein theoretisch, wenn man jetzt offiziell in dem entsprechenden Rasseclub züchten würde, haben müssten. Ne? Also sie sind sogar über das Maß hinaus ja noch auf viele weitere Sachen getestet.
Genau,
Einfach
auf
nur
jeden Fall.
um, genau, einfach nur um nochmal dieses Argument zu entkräftigen, dass ja, wenn man jetzt Mischlinge produziert, dass man dann ja gar nicht, also dass man dann irgendwie da keinen Wert drauf legen würde. So ist es ja eben nicht, sondern dass man
Ja.
eben die Ausgangstiere ja genauso gut testen kann, wie wenn man jetzt in einem Verband züchten würde, ne?
Ja, absolut. Also das ist ja auch, man muss ja auch sagen, ich wusste, dass es schwierig werden wird. Und ich habe natürlich schon auch aus Eigenschutz alles gemacht, damit man mich nicht angreifen kann. Ne? Also eben, wir kennen ja alle momentan die Situation, die den Züchtern halt Sorgen bereitet. Thema Tierschutzhundeverordnung, Qualzucht etc. etc. Und ganz ehrlich, ja, da sind aber auch viele Züchter einfach selber dran schuld oder viele Rassehundezüchter selber dran schuld. Ich durfte mir einen Kommentar anhören von einer VDH-Züchterin und ich muss sagen, der hat mich nicht verletzt, aber der wird mich auf jeden Fall weiter begleiten. Man hat mir auf jeden Fall vorgeworfen, dass so Leute wie ich ja schuld daran seien, dass das momentan passiert mit dem ganzen Qualzuchthundegesetz etc. etc. Und das ist ja einfach nur großer Bullshit. Also ganz ehrlich, Da weiß ich nicht, wie die Leute drauf kommen, aber nicht solche Mischlingshundezüchter sind das Problem, sondern halt einfach, wie ihr auch schon tausendfach in dem Podcast hattet, Rassehundezüchter oder ich sage jetzt mal einfach Hundezüchter, die einfach ganz auf andere Dinge Wert legen, als die, auf die ich zum Beispiel Wert lege. Ja, also es gibt ja eigentlich, man muss ja sagen, das klingt, aber ich denke mir das immer, das klingt blöd, aber eigentlich die Hunde, die ich jetzt gezüchtet habe, das ist ja eigentlich, da würden mich ja diese Leute ja eigentlich feiern müssen, weil ich habe ja auf all das geachtet. Ich habe zwei Hunde genommen, die nichts miteinander zu tun haben. Ich habe auf jegliche Defekte getestet. Ich habe die ersten Schritte unternommen, dass die Welpen getestet sind. Ich habe das alles vertraglich festgehalten. Ich habe auch den Deckrüden im Nachhinein noch einen Test bezahlt, wo die Papillon-Züchter selber nicht so ganz dahinterher sind. Also ich habe wirklich alles getan, was in meiner Macht steht, um möglichst gesunde Hunde auf die Welt zu bringen. Hab die Besitzer aufgeklärt, die neuen. Was kann passieren? Was bedeutet EOHD? Was bedeutet dieses Papillon-Gedöns? Ganz ehrlich, den Schutz ziehe ich mir auch nicht an. Und ich finde auch, dass sich ganz viele Mischlingszüchter oder generell Hundezüchter diesen Schuh auch nicht anziehen müssen. Es trifft halt immer die Falschen. Aber das ist einfach etwas, was viele Menschen nicht verstehen.
Ja, hast du auf jeden Fall nochmal schön zusammengefasst. Und das ist ja genau der zentrale Punkt, den wir ja, wie du auch schon so schön angemerkt hast, eigentlich immer versuchen, hier auch so ein bisschen zu transportieren, dass es ja eigentlich im Endeffekt einfach nur darum geht, wie wir eben funktionale und gesunde Hunde züchten können. Und dass das nicht unbedingt immer bedeutet, dass man alles strikt nach Vorgabe machen muss, sondern dass man auch darüber hinaus Dinge tun kann. Gut, kommen wir nochmal ein bisschen mehr auf deinen konkreten Wurf zurück, damit die Leute sich auch nochmal so ein bisschen Bild machen können. Also ich glaube, es ist jetzt auch schon ziemlich deutlich geworden, dass du super engagiert bist, dass du alles Mögliche recherchiert hast, Gesundheitsuntersuchungen gemacht hast. Da es ja immer so ein bisschen ich sag mal, dieses Bild im Kopf gibt, was man sich macht, wenn man so an Vermehrer und Mischlingszüchter, was du dir ja alles anhören musstest, denkst. Dann vielleicht kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen beschreiben, wie deine Welpen bei dir aufgewachsen sind. Also du hattest die ja sicherlich in irgendeinem Keller ohne Fenster und hast das ja nur wegen dem Geld gemacht. Deswegen, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie du sie aufgezogen hast.
Ja, wir müssen trotzdem noch mal kurz auf das Thema zurückkommen, was wir hatten, wo du mich gefragt hattest, dass es ja nicht so einfach ist, einen Deckrüden zu
Ah,
finden.
ja, stimmt,
Ja,
genau.
weil ich finde, das
Ja.
ist auch noch ein wichtiges Thema. Das war in der Tat nicht so einfach. Also, wie gesagt, ich habe die Idee ja schon länger. Bei manchen Menschen, wo ich wusste, die haben Papillonrüden, bin ich einfach frech hingegangen und habe gefragt, pass mal auf, ich möchte das gerne machen. Wie sieht's aus? Würdest du mir deinen Rüden zur Verfügung stellen? Natürlich auch in Agility-Kreisen, weil ich würde jetzt keinen Papillon nehmen, den ich nicht arbeiten gesehen habe. Und da muss man ganz einfach sagen, die meisten, also am liebsten, die würden in den Arsch treten und sagen, bist du bescheuert? Auf gar keinen Fall. Da ist die Resonanz sehr, sehr schlecht. Also das ist das nächste Thema. Wenn ich gute Hunde züchten möchte, dann und dafür auch Rassehunde brauche, dann das ist nicht einfach. Weil auch selbst wenn Züchter offen wären, sie sind ja in einem Club, also unterstellt jetzt im VDH natürlich, also und die meisten Clubs haben natürlich das Thema, der Hund darf nur intern für die Zucht genutzt werden. Und wenn dann natürlich so ein Papillonrüde außerhalb deckt, sage ich jetzt mal auch ganz offiziell, nicht als Upswurf, ja, dann hat das natürlich Konsequenzen für den Züchter oder halt für den Deckrüdenbesitzer. Und das wollen natürlich die meisten nicht, selbst wenn sie offen dafür sind. Aber es gibt ja Gott sei Dank auch immer mal wieder ganz normale Besitzer, sage ich jetzt mal, dieser Hunde, die zum Beispiel der Vater also meiner Welpen, Paulchen heißt der stammt aus einer super Zucht, wo ich ganz viele Hunde kenne, die im Agility laufen. Wie gesagt, ich bin auch manchmal schon in die Versuchung gekommen, mir ein Papillon anzuschauen, weil die auch einfach wirklich richtig süß sind. Aber die Größe ist dann immer etwas, was mich abgeschreckt hat. Und die Rute natürlich auch, aber gut, manchmal muss man über Sachen hinwegstehen. Naja, und ich kannte halt die Besitzerin schon super lange. Die hat sogar eine Tochter von meinem Rüden Cinna und jetzt auch einen Enkelsohn. Und ja, die war dann halt offen dafür. Und Paulchen ist auch Deckrüde im Club, also angekörter Deckrüde. Der Hund ist super. Also der ist, du hast ihn ja auch kennengelernt, der hat einfach einen richtig coolen Charakter. der ist gesund, der wurde angekört, wie gesagt, aber der wurde nie genutzt, weil er a. ein bisschen größer ist, als der Rassestandard vorgibt und weil er b. ein bisschen zu viel Farbe hat. Also der hat halt weniger Weiß und der Hund wurde halt nicht genutzt. Ja, verstehe ich nicht, aber gut. Ne?
Vielleicht Glück für dich.
Gut für mich. Ne? Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Und natürlich, wenn man diese Mischlingswürfe macht, dann kommen auch Kommentare wie, ja, die armen Züchter, die deine Hunde gezüchtet haben. Und das finde ich schon immer schade. Also ich finde es, ich meine, das ist ja kein, also in meinen Augen kein Altpapier, was ich da nutze, um Hunde zu züchten. Ganz, ganz im Gegenteil. Das sind so gute Hunde, dass ich diesen Aufwand auf mich nehme, damit diese Hunde sich halt wirklich weiter vererben. Also so sehe ich das. Und die Hunde machen ja nicht die Rasse kaputt, weil wie sollen sie das denn machen? Die sind ja schon da. Die machen ja die Rasse nicht kaputt.
Aber das ist auch so ein Argument, das auch häufiger kam und was ich ehrlich gesagt aber auch an der Stelle so überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist irgendwie immer so dieses Gefühl oder ja, dieses, was vermittelt wird, so man, was du eben auch schon meintest, man würde dann, so würde man eine Rasse kaputt machen. Und dann denke ich mir so, ja, aber wie soll man die Rasse denn damit kaputt machen? Weil dieser eine Wurf, der ändert ja nicht das Ausgangsmaterial, ne? Also,
genau.
Der wird, weder die Hündin wird nach dem Wurf plötzlich kein Border Collie mehr sein, weder der Papillon-Rüde wird danach kein Papillon mehr sein. Also das ist ja totaler Schwachsinn. Die Hunde sind und bleiben genauso gut, wie sie vorher waren. Und ob da jetzt ein Mischlingswurf gefallen ist oder nicht, das ändert ja an der Rasse nichts. Nee. Also da gibt es ja überhaupt gar keinen Ansatzpunkt. Und ich glaube auch, dass ja viele da irgendwie... Man muss ja immer vorsichtig sein, wie man das jetzt formuliert, aber dass dieser Rasse-Reinheitswahn irgendwie manchmal auch so eine gewisse Grenze überschreitet, wo man sich dann auch fragt, so, ja, mal logisch drüber nachdenken vielleicht. So.
Ich glaube, das ja. ist aber wirklich das Problem. Das ist so in uns, dass man immer denkt, Rassehunde sind einfach das Nonplusultra, ohne das Böse zu meinen. Und Mischlinge, ja, ne? Das ist so das Nebenprodukt. Aber Rassehunde stehen immer für Gesundheit, für Reinrassigkeit, für was Besonderes. Und eigentlich ist es totaler Schwachsinn. Ne? Also, aber ich sage ja, also wenn mir jemand sowas sagt, dann verteufle ich den Menschen ja erstmal nicht. Ich habe ja aufgrund dieser ganzen Story ja eben auch etwas zusammengeschrieben und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Menschen dadurch angefangen haben, wirklich mal ein bisschen. Also wirklich nachzudenken und vielleicht auch umzudenken. Ne?
Ja.
Aber um das nochmal aufzufassen, es gab ja dann auch Züchter oder Besitzer, whatever, oder Leute, die Angst hatten, dass jetzt, nehmen wir mal an, ich habe ja einen Rüden behalten und dieser Rüde würde jetzt, keine Ahnung, als Papillon phänotypisiert werden, weil er den Phänotyp eines Papillons spricht, größtenteils. Stimmt jetzt nicht, wird auch nicht passieren, aber nehmen wir mal an, der würde jetzt so aussehen wie ein Papier und würde phänotypisiert werden. Jetzt findet er seinen Weg zurück in die Zucht des VDHs. Und man könnte ihn da nutzen. Jetzt haben die Züchter aber Angst, dass sie plötzlich in der Ahntafel eben so einen Mischling haben. Aber dann frage ich mich auch immer, warum habt ihr denn Angst davor? Wenn ihr doch diesen Hund in der Ahntafel habt, dann muss es doch einen Sinn geben, dass ihr euch irgendwie für die Nachkommen dieser Linie entschieden habt. Warum? Also,
ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Da muss dir doch irgendetwas gefallen haben, dass du irgendwas genommen hast. Also das verstehe ich halt auch nicht so ganz. Ansonsten.
Ja, das meine ich halt auch mit diesem Rassereinheitswahn. Also dass man nur was wert ist, wenn wirklich absolut nachvollziehbar immer, ich sag mal, das gleiche Blut und eine Rasse mit drin ist. Dabei ist ja genau das, worum sich in der Zukunft wahrscheinlich einiges drehen wird. Und zwar, wie wir dieses System ja ein bisschen aufbrechen können. Ne?
Und das ist ja eigentlich auch das Schöne. Also das mag ich ja auch besonders das hat man ja auch beim Border Collie und auch beim Sheltie. Es gibt halt so viele Linien und so viele Typen, wo man eigentlich die Wahl hat. Ne? Also ich sag mal, jemand möchte gerne mehr Fell, jemand weniger Fell, etc., etc. Und eigentlich ist ja was für jeden dabei. Und man muss ja nicht immer alles verteufeln. Also, ne, das ist ja das nächste Thema, wo wir... Aber wie gesagt, das ist, um das nochmal abzuhaken bezüglich, ich denke, da wird sich so schnell auch nichts ändern. Man wird sich halt momentan immer entscheiden müssen, will ich will ich, dass mein Deckrüde eben in der FCI oder im VDH als Deckrüde bleibt? Oder ich selber, momentan sehe ich da in naher Zukunft keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne Border Collies züchten im VDH, habe dafür meine Hunde und parallel möchte ich meine Sportmischlinge züchten. Und ich finde das so schade, dass das nicht funktioniert. Ich verstehe, dass es vielleicht nicht dieselbe Hündin ist, weil ne, dann kann der Club ja nicht nachvollziehen, was hat denn der Hund da jetzt für Würfe, wobei das kann er ja eh nie, ne, wenn man will. Also ganz ehrlich, nee. Aber das finde ich halt einfach schade, dass es momentan so ist und dass man sich so hart dafür entscheiden muss.
Kann ich absolut nachvollziehen. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Frage, wie sind denn deine Welpen aufgezogen worden?
Also, die Welpen, die sind, also ich, wie gesagt, ich habe mich, keine Ahnung, schon seit Jahren darüber informiert, wie, wo, was. Und ich habe mich auf das Schlimmste halt gefasst gemacht, dass ich nie mehr schlafen werde, dass ich Burnout bekomme, dass die schreien werden. Also ich war eigentlich aufs Schlimmste gefasst. Aber um vorwegzunehmen, die Zeit war eigentlich wirklich super. Die Welpen sind ganz normal bei mir zu Hause auf die Welt gekommen, in der Wohnung, Schlafzimmer. Ich habe während der Welpenzeit die ganze Zeit halt mit im Wohnzimmer auch geschlafen. Die hatten eine Wurfkiste. Also wie, also meiner Meinung nach, wie in einem kleinen Bilderbuchzüchter. Also ne, die ersten 3 Wochen absolut getrennt von den anderen Hunden. Dann durften auch die anderen Hunde hinzukommen. Die Mutter wurde gepflegt. Ich meine, ich habe ja auch Kontakt mit dir gehabt. Man macht sich ja auch gerne mal viel mehr Sorgen. Manche Dinge würde ich jetzt auch anders machen, weil man einfach so verkopft ist, weil es ja auch das erste Mal ist. Aber schlussendlich denke ich, dass diese Hunde so aufgezogen worden sind, wie man es sich eigentlich wünscht. Na, ich ja, habe jetzt natürlich
mit Familienanschluss in der
genau.
Wohnung, mit allem drum und dran.
Ich bin jetzt zwar alleine, aber dadurch, dass es jetzt auch nur 3 Welpen waren, war es natürlich super für mich, weil die hatten natürlich Gartenzugang und ab 4, 5 Wochen gingen die dann halt auch raus, auch wenn das Wetter halt relativ schlecht war. Und dann ging es halt auch los. Also ich habe die dann mit 6 Wochen auf kleinen Spaziergängen mitgenommen, aber habe mal ein bisschen individuell mit denen gespielt, ein bisschen geklickert. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe gedacht, ich mache viel mehr mit den Welpen. Aber wenn dann die kleinen Würmer dann da sind, da muss man auch irgendwie... dann ist man super motiviert zuerst, aber irgendwann denkt man, ach, dann lernt man so ein Gefühl kennen von wegen, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu
ja. Und die schlafen ja auch einfach noch echt viel, ne?
Die schlafen echt viel und dadurch, dass ich ja auch schon viele andere Würfe kennengelernt habe oder ja auch selber Welpen hatte, die ich von Anfang an mit, du kannst in den ersten 8 Wochen einiges sehen, aber oft verändern die sich dann halt noch, wenn die ausgezogen sind. Also ja. Das ist einfach auch ein Grund. Aber mir war es halt wichtig, dass sie bei mir einen guten Start hatten, sei es vom Sozialen her, aber auch von eben, ne, also medizinisch gesehen. Die Hunde wurden natürlich entwurmt, die wurden geimpft, die wurden gut ernährt, die Mutterhundin wurde gut ernährt. Ich würde jetzt mal behaupten, ich bin diesbezüglich auch ein verantwortungsvoller Züchter gewesen. Also wie ein guter Verbandszüchter.
Ich gucke hier gerade auf meinen schlauen Zettel. Ich habe hier noch so eine Frage, die ich mir notiert hatte. Die haben wir eigentlich schon so mehr oder weniger so ein bisschen schon besprochen, dass du das ja von Anfang an alles auch öffentlich gemacht hast. Du hast dich dann natürlich auch super angreifbar gemacht. Aber auf der anderen Seite war es dir ja auch wichtig, das jetzt einfach transparent zu kommunizieren und hättest natürlich auch ein bisschen... ich sag mal, einfacher haben können. Den Weg bist du jetzt nicht gegangen. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Ansonsten würde ich nämlich vor allem dann mit der nächsten Frage so ein bisschen weitermachen. Und was vielleicht ganz spannend wäre, wäre ja dann auch, wieso die Resonanz generell auf den Wurf war und wie viele Anfragen du bekommen hast und ob sich das dann am Ende nicht sogar eher die Waage gehalten hat mit der Kritik, die du auch bekommen hast.
Ja, also zum Thema... warum ich das so publik gemacht habe, eben einerseits Transparenz und andererseits der größte Motivator war einfach, ich habe jetzt auch schon so lange Hunde und ich wollte wirklich immer irgendwie mal, also ich wollte mal meine Hunde züchten. Dass es dann Mischlinge werden, ist ein anderes Thema. Aber ich habe mich so darauf gefreut und Ich habe es auch nicht eingesehen, das geheim zu machen. Also ich habe keine Lust, aus allem Geheimnis zu machen. Warum? Ich stehe dazu. Also für mich, das hätte sich auch falsch angefühlt, da so zu sagen, also zu lügen, ja, das ist ein Obstwurf. Also jetzt mal ehrlich. Ne? Also das haben natürlich auch schon einige Leute gewusst. Und ich habe gesagt, wenn, dann mache ich es richtig. Und ich stehe dazu. Mit allen Konsequenzen, die sich dann halt geben. Und ich bereue den Schritt auch nicht, weil es hat auch vielen, ich glaube, das hat auch einigen Leuten, vielleicht, weiß ich nicht. Also ich will ja jetzt, also wenn ich ein Vorbild bin für gute Leute, ist es schön. Aber ich möchte kein Vorbild für schlechte Leute sein. Aber das kann dir ja immer passieren. Nur weil du jetzt Mischlinge züchtest, kann das irgendwann jemand nachmachen, weil er denkt, ja, das mache ich jetzt auch, weil eben, da kommen wir ja gleich noch zu, die Resonanz so hoch ist und ich mir da ein paar Euros mitverdienen kann. Ne? Also da kann ich ja dann nichts für. Aber ich wollte es auf jeden Fall öffentlich machen, weil ich dazu stehen wollte. Ich wollte auch für die neuen Besitzer, dass die gar nicht in diesem Clinch sind, da lügen zu müssen, weil das finde ich einfach falsch. Und auch den Hunden gegenüber. Ich finde das, nee. Also.
Finde ich aber richtig gut und das zeigt ja auch einfach, dass du zu 100% einfach dahinter stehst. Und es ist ja auch, das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man überhaupt darüber sprechen muss, dass man das jetzt, also warum man jetzt etwas öffentlich oder nicht öffentlich macht, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes, außer man hat Welpen in die Welt gesetzt. Und zwar einfach nur Hunde, denen es am Ende doch scheißegal ist, ob die jetzt eine Ahnentafel haben, ob die keine Ahnentafel haben. Das Einzige, was für diese Hunde am Ende wichtig ist, ist, dass die gesund sind, dass die atmen können, dass die laufen können, dass die vernünftig aufgezogen werden, dass die ein tolles Zuhause haben, wo die gut versorgt werden, wo sie gefördert werden. Und all diese Punkte, die
Ja.
sind ja da. Also da ist ja nichts, wo man jetzt sagen kann, das hat jetzt für den einzelnen Hund irgendeinen schlimmen Nachteil.
Nee, das ist ja das andere
Ja.
Thema. Und Leute, die sich oft negativ darüber geäußert haben, waren ja natürlich auch Züchter. Aber diese Züchter, das sind so Züchter, die sitzen in ihrem Glashäuschen und die werfen nicht mit Steinen, die werfen mit Felsen. Aber sie raffen gar nicht, dass sie es machen. Und wenn man mir an den Kopf wirft, ich mache das erstens aus Gründen des Geldes, Thema Hauptsache der Rubel rollt. Aber die Person, die mir das an den Kopf geworfen hat, hat parallel zu mir 19 Welpen liegen unter einer VDH-Zucht und nimmt pro Welpen 2.200 Euro. 19 Welpen. Ich bin schockiert darüber. Und mir wirft man vor, ich mache das wegen des Geldes. Also ganz ehrlich, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. 19.
Ja, ist schon ein bisschen absurd, wenn
Ja,
man
also
sich
das
das
ist ein
komplett
Thema.
Geld vergehen
Dann
lässt, ja.
das andere ist, man kriegt negative Resonanz von so Leuten, die einen Wurf in die Welt setzen, aber die haben gar keine Leute, die die Hunde kaufen wollen, weil keiner Bock auf die Hunde hat. Ne? Da suchen die mit 4 Wochen, suchen noch ein Zuhause, mit 5 Wochen, suchen noch ein Zuhause, mit 7 Wochen, suchen noch ein Zuhause. Da denke ich mir doch erstmal, warum musst du denn Hunde in die Welt setzen, die gar keiner haben will? Was soll das? Also, die Leute denken einfach echt nicht weit. Aber das sind die größte Fresse haben. Sorry, so muss ich es einfach sagen. Ne? Also, oder meinen, die züchten Arbeitslinien, Border Collies, und haben nicht mal Schafe zu Hause, sondern züchten auch nur für den Agility-Gebrauch. Dann denke ich mir auch. Aber mir vorzuwerfen, ich züchte Hunde fürs Agility, also Sportmischlinge. Ne? Dann denke ich mir halt auch so. Eben, das ist das, die sitzen im Glashaus und raffen nicht, dass die sich selber zerstören, weil sie mit Felsen werfen. Also, ich weiß es nicht. Ne?
Ja.
Nee, das kann ich absolut nicht verstehen. Und wie gesagt, man hat auf jeden Fall die Leute kennengelernt, im Guten wie im Negativen. Aber es hat sich herausgestellt eigentlich, dass die, mit denen man schon immer gut klarkam, die auch ein bisschen was in der Birne haben, die konnten da wirklich differenziert drüber denken oder haben auch erstmal gesagt, naja, ich weiß nicht, aber irgendwann konnten sie es verstehen. Und Leute, die eh eine ganz andere Denkweise haben, die konnten das nicht nachvollziehen. Aber das ist mir dann eigentlich ja auch egal.
Ich
Also,
meine, man kann ja auch jede Meinung akzeptieren. Wenn jetzt,
ja.
ich denke, wird sicherlich auch einige Hörer geben, die vielleicht sagen, boah, können sie sich nicht vorstellen, Mischlingswurf zu machen, und es macht in ihren Augen halt vielleicht auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber die Frage ist ja immer, wie differenziert geht man halt einfach mit der Diskussion um und kann man überhaupt eine Diskussion führen oder findet man es halt einfach blöd, weil man es aus Prinzip blöd findet? Und dann ist es einfach eine Sache des Respekts, dass man ja auch akzeptieren kann, dass andere Menschen vielleicht andere Ziele und andere Wünsche haben. Und solange da keiner drunter leidet, und das tut ja dann in dem Fall eigentlich keiner, finde ich, kann man ja auch einfach wie ganz normale Menschen miteinander reden und kann ja auch unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass man jetzt jemanden da irgendwie ja was Böses wünscht, ne?
Genau. Und so bin ich ja eigentlich auch, ne? Also ich war schon immer so, und das weißt du auch. Ich finde jemand, der zum Beispiel Border Collies für den Showbereich züchtet und damit gerne auf Ausstellung geht, ja, sollen sie doch machen, ist doch schön für die. Auch die haben ihr Hobby, ne? Ich muss es ja nicht schön finden oder gutheißen, aber solange die Hunde eben nicht extrem drunter leiden, meine Güte, ist doch in Ordnung. Man kann doch eben sich akzeptieren. Aber
Koexistieren kann man.
ja, eben genau, ne? Es gibt ja, das ist ja, Hunde entwickeln sich ja weiter. Und wenn man meint, man möchte jetzt eben einen Hund zu einem gewissen Typ für gewisse Menschen züchten, dann ist es doch total in Ordnung. Also da bin ich ja die Letzte, die was dagegen heißt. Oder jemand, der eine Rasse züchtet, die ich gar nicht anspruch, also die mich gar nicht anspricht, ne? Also ist doch auch in Ordnung. Aber eben, es gibt halt einfach Grenzen und über die habt ihr auch schon häufig im Podcast aufgeklärt oder ihr seid ja immer dabei und da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ob jetzt jemand, weiß ich nicht, ne, also ein Windhund gefällt mir auch nicht, aber ist doch okay. Aber das ist eben, ich finde in unserer, aber es war glaube ich schon immer so, es wird einfach extremer halt mit Social Media. Man vergisst halt häufig gerne mal, also ich
Dass
sag
da
mal so,
echte
die
Menschen
Leute.
hinterstehen und ja.
Genau, die Leute, die Kommentare schreiben können, die können dir auf einem Turnier nicht mal Hallo sagen, ne? Da kriegen die nicht die Zähne auseinander, ne? Aber wenn die dann zu Hause sitzen vor ihrem Bildschirm, dann geht's ab, ne? Also gut, muss man, ja,
Ja.
sei dann mal so halt.
Dann erzähl uns doch nochmal, wie groß war denn die Nachfrage nach den Welpen und hattest du, bevor die Welpen da waren, die schon fest verplant, nenne ich es jetzt mal, oder hast du gesagt, du lässt jetzt alles auf dich zukommen, oder wie war das so?
Also ich habe auf jeden Fall natürlich genug, also ich hatte schon, eigentlich waren die Welpen fest verplant. Also ich sage mal, für so einen normalen Wurf bis zu 6 war klar, die sind schon fest verplant. Das ist ja das Nächste. Ich habe das ja nicht veröffentlicht, um, ich sage jetzt mal per se, noch, weil ich keine Welpenleute hatte, sondern halt einfach, weil ich Bock da drauf hatte. Ne? Also das war der Grund. Und natürlich habe ich mir auch die Option offen gelassen. Hätten es jetzt mehr, dann hätte man auch darauf aufmerksam gemacht, weil es gibt ja vielleicht Leute, mit denen hast du trotzdem nie darüber geredet, die aber vielleicht auch schon immer so gedacht haben und sich sowas gewünscht haben. Und das ist dann auch so passiert. Also ich habe dann wirklich mit einigen Leuten geschrieben, die sich genau sowas gewünscht haben, aber die wussten, das wird halt nie passieren, weil hierzulande macht das halt niemand. Ne? Also das war dann auch so. Und ich meine, ich habe ja dann eine Facebook-Gruppe gegründet und ich habe auch wirklich fast alle dann da reingelassen, wo ich wusste, wer das halbwegs ist, ne? Wo ich halt, also wo ich wusste, da steht wirklich ein Mensch dahinter, den ich vielleicht schon mal irgendwie erahnt habe und habe gedacht, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat denn diese Gruppe da? Ich, boah, warte, ich gucke da mal rein. Interessiert mich jetzt nämlich gerade auch. Also ich habe dann eben die Gruppe gemacht und die hat jetzt quasi knapp 900 Mitglieder. Und die Anfragen belaufen sich noch auf weitere 400. Aber ich habe die halt auch einfach nicht reingelassen, weil es ist ja natürlich auch ein bisschen privat. Und ich dachte, da sind auch wahrscheinlich irgendwelche tausend
Ein bisschen privat mit 900 Mitgliedern.
Ja,
Ja,
aber zumindest irgendwie, ich
man
konnte
kennt's.
Namen zuordnen, ne? Also ich wusste auf jeden Fall manche auch, ich bin ja auch nicht, also manchmal bin ich schon blöd, ne? Aber manche, also diesbezüglich nicht. Aber ich habe auch ganz viele so Fake-Accounts halt gekriegt und dann haben die, also das war witzig, die habe ich da jetzt nicht reingelassen. Also da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf gehabt. Aber tendenziell die Resonanz war extrem und nachdem ich ja diesen Blogpost verfasst habe, wurde es ja dann auch ruhiger. Also wirklich schlagartig ruhiger, weil ich glaube, dann hat man gemerkt, okay, der hat sich vielleicht doch ein bisschen mehr damit befasst. Ne?
Ja.
Und ja, dann wurden es ja dann nur 3 Welpen und es war ja klar, dass ich auf jeden Fall einen behalten werde. Was für einen, Hündin, Rüde, keine Ahnung, habe ich mir offen gelassen und die Leute, die jetzt von mir den Welpen bekommen haben, das war eigentlich klar, dass die dann halt einen bekommen. Ne? Also Das waren halt auch Freunde, sage ich jetzt mal. Also ich sag mal so, das ist ja eigentlich, möchte ich, also wie soll ich es jetzt sagen? Wenn ich das jetzt so sage, dann mache ich natürlich auch den Markt offen, aber da kann ich ja dann auch nichts dran ändern. Aber ich hatte, glaube ich, es waren knapp 60 Anfragen.
Boah, das ist schon Wahnsinn.
Also das heißt aber nicht, dass ich all diesen 60 Leuten jetzt einen Hund geben würde, aber so 60 Anfragen weltweit. Also es war dabei Neuseeland, Kanada, Amerika, England ganz, ganz viel, Deutschland auch, aber ja, geht halt nicht, ne?
Ja. Deine Welpen sind ja jetzt so ein bisschen über 3 Monate, glaube ich, ne?
Ja, die werden am Mittwoch 15 Wochen.
Ja.
Genau.
Und ich habe ja schon gesagt, ich fände es mega cool, wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal eine Folge machen und du uns nochmal so ein Update gibst dann, wie haben sie sich entwickelt, was hat sich noch so getan, auch gesundheitlich, wie es da weitergeht. Kannst du schon so ein kleines, ich meine, gut, 3 Monate ist immer schwer, weil die entwickeln sich natürlich noch ultra krass, aber gibt es schon Tendenzen, die du bei den Welpen erkennen kannst, wo du jetzt sagst, okay, da schlägt dann doch eher das eine oder das andere durch oder ist das eher homogen? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich finde, man sieht auf jeden Fall, du hast ja auch gesehen schon, man sieht auf jeden Fall, dass das diese Mischung ist. Also die eine, die Größe, die ist so ein bisschen, die aus der Reihe tanzt, so von der Größe her. Aber irgendwie sind sie sich doch ähnlich. Und den Rüden, den ich behalten habe, der kommt, also der ist dem Vater, also dem Papi auch schon sehr ähnlich. Und ansonsten ist es bisher eigentlich so, dass es genau das ist, was ich mir erhofft habe. Also auch vom Charakter her. Der kleine Rüde, den ich behalten habe, ich weiß nicht, wohin die Reise mit der Größe geht. Das ist ja immer so da die Frage. Aber das ist ja auch immer die Frage, wenn man Sheltie hat, ne? Jede
Ja.
Woche messen, wiegen, raten. Wird er noch small oder medium? Kennen wir ja alle. Bleibt er noch medium? Das ist natürlich jetzt so ein Thema, aber charakterlich. Also dieser Welpe, die sind alle super offen, sehr sozial, Menschen gegenüber, Hunden gegenüber, die sind clever, die sind selbstsicher. Ich meine, viele haben die jetzt auch schon kennengelernt, auch jetzt so vom Training her. Also der ist einfach so schlau, ne? Also du klickerst ein, zwei Sachen. Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich halt ein bisschen aktiver mit dem bin und wirklich auch Bock habe. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Hund hatte, der so schnell Sachen gelernt hat. Also der ist richtig, für mich ist es genau die Mischung. Also vom Mindset bisher perfekt.
Voll
Ne?
gut.
Wie es körperlich ist, werden wir dann mal sehen. Ne?
Ja. Ich
Also.
habe die ja mit 6 Wochen habe ich die einmal gesehen und zum Impfen, oder?
Nee, die waren
Nee, Quatsch, warte
früher,
mal.
4 Wochen, glaube ich, waren die.
Ja, mit 4 Wochen und dann
Genau.
nochmal zum Impfen.
Genau.
Und ja, auf jeden Fall kann ich das auf jeden Fall komplett bestätigen. Die sind echt ultra lustig. Also super offen und ja, mutig. Also so wie man sich einfach einen Welpen wünscht. Das ist echt so.
Ja,
Ja.
also wirklich egal, wo man hingeht, die hatten noch, also wirklich, die waren immer, also schon ein Ticken zu offen, also schon so Richtung
Ticken zu
Labrador.
offen. Wenn es das überhaupt gibt. Ja.
Ja, also, aber lieber so, ich habe auch schon andere Hunde gehabt, also, ne, also wirklich, aber ich bin gespannt, wohin die Reise geht, gerade so in Sachen Sport, aber bisher auch, was die neuen Besitzer so sagen, die sind auch wirklich super happy, also. Ja, bisher alles richtig gemacht. Wir
Super.
werden es
Ich
dann nach
finde
dem Röntgen sehen.
es ja, genau. Also ich finde es mega cool und auch super spannend, jetzt euch da die nächsten Monate und Jahre auch so ein bisschen weiter zu verfolgen und fände es halt, wie gesagt, auch echt mega cool, wenn wir das im Podcast mal so ein bisschen verfolgen. Ja, wir nähern uns, glaube ich, auch so langsam dem Ende unserer Folge, aber ich habe tatsächlich noch so 2 kleinere Fragen, die hier noch auf meinem Zettel stehen. Und die vielleicht auch noch mal ganz interessant sind. Das eine bezieht sich jetzt auf das, was wir eigentlich auch schon mal so ein bisschen schon angeteasert haben. Das ist ja jetzt F1-Generation. Also du hast jetzt sozusagen den Wurf als Gebrauchskreuzung für dich gemacht. Gibt es für dich eine Option, dass du sagst, du würdest mit diesen Hunden weiter züchten? Ich meine, klar, logisch, man müsste erstmal alle gesundheitlichen Faktoren abwarten, aber ist das generell ein Plan oder sagst du, das war jetzt wirklich eine Gebrauchskreuzung, das soll bei F1 bleiben und das hat gut funktioniert und wenn, dann würde man das eher nochmal wiederholen.
Ja, also ich bleibe dabei. Ich glaube, also die Hunde, die ich jetzt halt eben auch auf F2 und F3 kenne, die streuen dann schon wieder sehr extrem. Weiß ich nicht. Das hat dann auch nicht mehr den Charakter. Und eben, der Hauptgrund ist natürlich, dass man einfach dann doppelt gucken muss wegen den Defekten auch. Also, ne, also ich finde, das ist einfach noch mehr Überraschung. Und was ich mir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, jetzt so ganz, ganz weit hergeholt, ich habe ja den Rüden behalten. Wenn jetzt, das wird nie passieren, aber wer weiß, ne? Nehmen wir mal an, irgendein Papua-Züchter, der vielleicht nicht ein VDA züchtet, ne? Aber der engagiert ist, der mich überzeugt, der sagt, pass auf, ich würde gerne den Papua ein bisschen, ja, diesbezüglich versuchen, ein bisschen, was heißt aufzuwerten, ist vielleicht der falsche Begriff, ne? Weil Hut, der jetzt zum Beispiel ja auch die Träger von dieser Papua-Krankheit ist, macht es ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Aber ich wäre offen, vielleicht einen anderen Menschen, der eine gute Idee hat oder da zu unterstützen, sage ich mal. Aber das wäre jetzt auch das Einzige. Ich für mich, ich hätte jetzt zum Beispiel gar kein Bedürfnis danach, einen Welpen also aus einer F2-Generation zu machen. Aber das ist wie eine Wurfwiederholung. Ich glaube, ich würde es vielleicht machen, wenn jetzt zum Beispiel die Deckrüdenbesitzerin sagen würde, die würde unbedingt gern einen haben wollen, wenn alles super ist, wenn die ersten Welpen sich gut entwickeln. Dann würde ich das machen. Ansonsten würde ich tatsächlich gucken, ob es macht es ja eh schon schwierig, weil man, ne, findet mal einen Papierrüden, der dann eben auch sehr offen dafür ist. Aber mich würde halt dann schon auch ein bisschen mehr interessieren, wie es mit einem anderen Rüden wäre. Gerade einen, der vielleicht, wenn man einen genetisch freien von dieser IVDD-Sache findet. Also da bin ich dann ja natürlich auch ein bisschen interessiert daran, wie sieht es dann aus? Ne? Also ja.
Ja,
Das
und das Thema haben wir ja auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen aufgemacht. Jetzt hast du das natürlich alles publik gemacht, du hast sehr viele Anfragen gekriegt, das Interesse war jetzt auch nicht so klein an der Mischung. Glaubst du, da wird es, oder wie meinst du, wie hoch ist die Gefahr, dass es jetzt so, ich nenne es jetzt mal so ganz böse Trittbrettfahrer gibt, die jetzt so ein bisschen auf den Zug aufspringen und dann, ich meine, es ist total unrealistisch, aber angenommen, es würde jetzt da Leute geben, die den Markt jetzt mit diesen Sportmixen fluten, wie groß schätzt du die Gefahr ein?
schwierig zu sagen. Ich meine, ich hatte tatsächlich jemanden, der mich gefragt hat, wie das, ne, wie denn das Interesse so war. Eine Border Collie Züchterin, nicht aus Deutschland. Und sie würde ja jetzt auch gerne also aus der FCI aussteigen und würde jetzt auch gerne Mischlinge züchten, also Sportmischlinge. Sie weiß aber noch nicht, ob Border Whippet oder Border Pups, ne? Dann fragte sie mich noch so, ja, meinst du, kurzhaarig geht auch, läuft auch gut? Und dann habe ich nur so zurückgeschrieben, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie ich deine Fragen interpretieren soll. Das klingt so, als suchst du nach der perfekten Mischung, um einen Markt eben zu sättigen. Also, es klang für mich jetzt nicht so herzlich, sage ich mal. Ne? Also schon, um Geld zu verdienen. Nicht um eben mit Herzensblut etwas zu züchten, wo man hintersteht, sondern einfach, um einfach nur einen Markt halt zu sättigen. Und da bin ich absolut gegen. Aber das bin ich auch bei Rassehunden. Ich finde, man muss nicht züchten, wenn gar kein Interesse ist an diesen Hunden, das war, wie ich ja schon sagte. Und wenn jetzt jemand meint, jemand muss das nachmachen, meine Güte, wenn er alles dafür tut, ist doch super. Wenn er auch genauso gewissenhaft ist, also fände ich ja auch interessant, wenn man mal jetzt noch andere Hunde dieser Art sieht, ne? Aber wenn jetzt jemand das einfach macht, um den Markt zu sättigen und es natürlich dann auch Leute gibt, die die kaufen, ja, da kann ich ja nichts für. Also,
Nee,
ne?
genau, darum geht es auch gar nicht, dass du jetzt
Genau.
was dafür kannst.
Aber
Aber ich sag mal, wenn man, was bedeutet das, wenn man halt diese Mixe, ich nenne es jetzt mal so böse salonfähig macht? Das heißt, es ist ja im Moment immer noch so ein bisschen verpönt, ne? Also in anderen Ländern wird es ja schon viel mehr gemacht als bei uns. Und ja, man kann ja eh nicht sagen, ist es jetzt schlecht oder ist es jetzt gut für die Hunde? Ist ja ein bisschen wie mit diesen ganzen anderen Designer. Mixen und Doodles und so, wo man ja auch sagen kann, prinzipiell ist ja nichts falsch an einem Doodle, ja, außer
genau.
dass man vielleicht die Mischung selber jetzt nicht gerade mag. Falsch ist ja eher, sind ja eher die Umstände, wie diese Hunde dann entstehen, wenn eben einfach wegen der Vermarktung solche Hunde dann produziert werden, ohne dass dahinter irgendein vernünftiges Konzept steht und die halt auch nicht untersucht sind,
Ja,
ne?
und das ist es ja auch, ne? Also ich werde ja jetzt natürlich auch in eine Tonne geworfen mit den ganzen Züchtern, die eben aus Profit das Ganze machen, ne? Und was ich mir schon, also ich wusste, also die haben auch, da waren auch Sachen dabei, wo Leute dachten, ich weiß nicht, wie viel ich für die Welpen nehme, ne? Also die wirklich dann dachten, ich will damit Geld verdienen, aber das ist ja Bullshit. Aber wie gesagt, ich finde, man kann Hunde gut oder schlecht züchten und dann ist es egal, ob Rasse oder Mischling. Man darf halt erstens keine falschen Versprechungen machen und man muss halt einfach dahinter stehen mit allen Belangen. Und die Leute, die dann halt auch einfach so Hunde kaufen von so, ich sag jetzt mal, Züchtern, Vermehrern, die den Markt sättigen, die sind ja nicht besser als die Züchter. Und das ist ja auch etwas, was ich ja bei dieser ganzen Qualzuchtdebatte so schwierig finde. Es wird immer auf die Züchter und Vermehrer hingewiesen. Aber die Leute, die diese Hunde kaufen, sind doch mindestens genauso schlimm,
Die sind
ne?
eigentlich das größte Problem,
Das
weil die
ist
den
das
Markt
größte
halt am Laufen
Problem.
halten, ne? Und das
Genau.
ist ja das ist
Das
ja
ist
was,
das.
was ich eben in der Praxis ja auch jeden Tag wieder erlebe, dass man diese Ohnmacht fühlt bei diesen Massen an Menschen, die diesen Versprechen aufsitzen und sich völlig kritiklos diese Hunde kaufen. Und wenn man die dann aufklärt, dann natürlich als allererstes dann auf den Produzenten geschimpft wird und ich mir denke, ja gut, aber ihr hättet euch auch mal informieren können und
Ja.
es war ja klar, dass das ein Griff ins Klo ist, ne?
Genau, das ist das.
Ja.
Und das andere ist, auch bei den, ich meine, ich habe jetzt als Deckgrünbesitzerin auch schon einiges erlebt und manches würde ich wieder rückgängig machen. Und da geht auch vieles schlecht zu. Von daher, ich glaube, es hat gar nichts zu tun. Bist du in einem Verband? Bist du ohne Verband? Machst du einen Wurfmischlinge, einen Rasse, wie auch immer? Man muss es immer individuell betrachten. Und jetzt in Bezug auf Sport, ich glaube, es wird so werden, dass in Zukunft vielleicht einiges offener wird. Aber Menschen sind halt auch einfach Gewohnheitstiere und wenn etwas Neues passiert, dann ist es immer so ein bisschen, ne? Ich weiß, ich bin mir auch nicht so sicher, ob jetzt zum Beispiel diese Sportmischlinge den Rassehunden den Rang ablaufen werden. Keine Ahnung. Es kommt ja auch immer, also gerade im Sport ist es ja auch immer so, es macht ja dann auch nicht nur der Hund, sondern halt auch der Hundeführer. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch das nächste Thema. Ne? Man muss dann natürlich auch mit dem Hund umgehen können oder halt auch die Stärken und Schwächen entsprechend ausbilden. Vergessen ja auch ganz viele. Aber wenn ich ein engagierter Sportler bin oder ein engagierter Hundebesitzer, warum soll ich mir denn erst einen Hund anschaffen, wo ich doch weiß, ich kann nichts lernen? Ne? Also das ist ja dann auch wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, es würde uns einfach alle gut tun, einfach ein bisschen offener zu sein. Offener und einfach Leute, die es versuchen, richtig zu machen, zu unterstützen. Und ja, das
Ja.
wäre schön. Ne? Auch im Sport selber, bei den Rassehundeverbänden. Ich habe absolut nichts gegen Rassehunde. Ne? Also um das nochmal vorwegzunehmen. Und ich finde es auch schade, um jetzt nochmal wirklich den Club für britische Hütehunde hier zu erwähnen. Ich habe nichts gegen Rassehunde. Und die Konsequenz, dass ich jetzt nicht mehr in den Club bin, ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Aber ich würde es mir wünschen, dass sich da einiges tut, weil eigentlich hoffe ich, möchte man alle dasselbe, gesunde, funktionale Hunde züchten und ja, dass sich da einfach ein bisschen mehr was tut.
Nadine, ich danke dir für diese richtig tollen Worte und das war, glaube ich, ziemlich viel Input, den wir hier heute verarbeitet haben. Und ich glaube, es ist ein super komplexes Thema, aber ich fand es echt richtig spannend und richtig toll, dass wir dich und deinen Wurf jetzt ein bisschen auseinanderpflücken durften dafür. Und weiß auch, dass das so ein bisschen ja noch so ein kleines Tabuthema ist für viele Rassehundezüchter und nehme ich da auch nicht selber aus. Also vor einigen Jahren hätte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen komisch geguckt, und als du mir das allererste Mal gesagt hast, dass du das ja total toll findest, mal so einen Papillon Border Collie Wurf zu machen, habe ich auch gedacht, hä, was? Wozu? Aber ja, das finde ich eigentlich super schön, dass man einfach mal dann vielleicht einfach noch mal einen Schritt zurückgeht, das einfach noch mal alles ja, sacken lässt, nochmal drüber nachdenkt und im Endeffekt ist da ja überhaupt nichts Schlimmes dabei. Es sind einfach ganz normale Hunde. Das ist halt genau das, was wir ja immer versuchen hier zu transportieren. Bleibt offen, bleibt neugierig und versucht nicht so schwarz-weiß zu denken und wie du schon gesagt hast, einfach leben und leben lassen, alles ein bisschen individueller betrachten und im Endeffekt geht es ja für uns alle um das Gleiche, nämlich um gesunde Hunde. Und ja, ich glaube, das wird eine sehr lange Folge, aber ich glaube auch eine extrem interessante Folge. Ich bin sehr gespannt, was unsere Hörer da zu melden haben und würde euch aber ja alle bitten, da wie wir es schon gesagt haben, immer nett zu bleiben und höflich zu bleiben. Und Nadine, vielen, vielen Dank nochmal. Und ich hoffe, dass wir uns in diesem Podcast vielleicht nochmal wiederhören.
Ja, würde mich freuen.
Ja,
Jetzt bin
mich
ich echt
auch.
gespannt. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die das hier hören, das sind eben auch genau die Menschen, die ja auch versuchen, mehr zu verstehen. Von daher, ich bin auch gespannt ich freue mich auch über Kritik. Also wenn jemand mal Fragen haben sollte, die vielleicht auch ein bisschen negativ angehaucht sind, ich bin immer offen, irgendwas zu beantworten. Ich habe damit kein Problem. Also gerne.
Ja. Ah ja, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, beziehungsweise wo kann man dich denn finden? Also für die Leute, die jetzt vielleicht sagen, also ihr könnt natürlich gerne Fragen in unserer Facebook-Gruppe stellen. Da bist du, glaube ich, auch eh drin. Und
Genau.
ansonsten hast du ja auch eine Homepage, über die man dich findet.
Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel, ihr habt ja auch immer so Informationen, Notizen. Ich kann ja zum Beispiel da mal die Gruppe verlinken. Und um in die Gruppe einzutreten, habe ich jetzt seit längerem so eine Frage halt drin, ne? Warum will man hinzufügen? Weil oft kriegt man ja auch so Spam-Zeug. Und wenn jemand wirklich Bock hat, sich das mal anzuschauen, diese Welpen zu erleben oder den ganzen Background davon, dann kann man auch der Gruppe eintreten. Wenn jemand da jetzt schreibt, bin hier wegen dem Hundezucht-Podcast, dann weiß ich Bescheid, ne? Und dann ist das auch kein Thema.
Ja,
Und wer sich
und
das
wir
bis
packen
hierhin
euch,
angehört hat, dann, der hat ja
ja,
Interesse gezeigt.
oh ja, und wir packen euch auf jeden Fall dann auf die Homepage, also auf die Hundezucht Podcast Homepage, einfach auch nochmal so ein paar Fotos für die ganz Neugierigen. Und ja, wenn was ist, dann meldet euch gerne bei uns. Ja, und ansonsten hören wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder.
Ja, genau.
Alles klar.
Alles
Bis
klar.
dann.
Bis
Tschüss.
dann.